So, ihr Lieben, wir wollen weitermachen. Nun kommen wir zu dem letzten Kapitel des Amos-Buches. Es ist das Kapitel 9. Kapitel 9 im Buch Amos. Ich möchte aber einleiten mit einem Ausflug in die Geschichte, genauer gesagt in die deutsche Geschichte. Mai 1945, das ist übrigens Köln, der Dom steht noch. Der Rest Deutschlands, nicht nur der Stadt Köln, gleicht einem einzigen Trümmerhaufen. Die Alliierten, die Luftangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg hinterlassen in Deutschland mehr als 1 Milliarde Tonnen Schutt und Gestein. Dabei gehen nicht nur die Großstädte Deutschlands im Bombenhagel unter. Praktisch jede Stadt in Deutschland mit mehr als 50.000 Einwohnern wird dem Erdboden gleichgemacht. Britische, amerikanische und gegen Ende des Krieges auch sowjetische Kampfflieger sorgen für klare Verhältnisse und sie legen Deutschland in Schutt und Asche. Dabei verfolgen die Luftangriffe vor allen Dingen das Ziel, die Infrastruktur und die Industrie im Deutschen Reich zu zerstören bzw. zu schwächen, um auf diese Weise ein schnelleres Kriegsende herbeizuführen und den Nationalsozialismus zu vernichten. Mit Erfolg am 7. Mai 1945 unterzeichnet Deutschland die Kapitulationsurkunde, die einen Tag später dann auch in Kraft tritt. Die Alliierten übernehmen die Regierungsgewalt in Deutschland und helfen nach der Zertrümmerung wieder beim Wiederaufbau mit. Besonders bekannt für das wirtschaftliche Aufbauprogramm wird ein Plan, ein Aufbauprogramm des US-Außenministers George Marshall, der dann auch als der Marshallplan in der Geschichte eingeht. Durch diesen Marshallplan bekommt Deutschland neben anderen europäischen Ländern Hilfe für den Wiederaufbau in Form von Finanzen, Rohstoffen, Lebensmitteln und Sachgütern. Da wurde zuerst zertrümmert, aber danach auch wieder aufgebaut. Und das ist das Thema des letzten Vortrags. Wenn Gott zertrümmert, aber dann auch wieder aufbaut. Der Predigttext kommt aus Amos 9, 1 bis 15. Diesen Text kann man in zwei Abschnitte teilen. Der erste Text, ihr Lieben, ist wahrscheinlich der härteste Text, den wir im Amos-Buch finden. Und der danach der schönste. Es wird eine Achterbahnfahrt wahrscheinlich. Es geht rauf und runter in diesem letzten Kapitel. Freude und Leid, Gericht und Gnade, so dicht beieinander. Wir haben Amos bis jetzt als einen Propheten kennengelernt, der sehr, sehr viel Gericht predigt. Amos nimmt kein Blatt vom Mund. Er bemüht sich nicht um politische Korrektheit. Und auch heute in diesem Text geht es zunächst einmal ums Gericht. Ich weiß, ihr Lieben, Gerichtsbotschaften sind für uns alle eine Herausforderung. Ich muss euch ehrlich sagen, es ist auch nicht einfach für mich, immer so viel Gericht zu verkündigen. Man will ja als Prediger eigentlich auch gerne gut sind sie alle, aber ermutigende Botschaften weitergeben. Hier müssen wir uns aber zunächst einmal dem Gericht stellen, denn das Gericht ist mindestens so wichtig. Ohne schlechte Nachricht gibt es keine gute Nachricht. Im ersten Teil geht es um die Zertrümmerung. Gott rechnet ab. Es ist hier im Kapitel 9 sozusagen jetzt die Endabrechnung. Die Endabrechnung Gottes mit der Zuhörerschaft des Amos. Und zunächst einmal sehen wir hier in den ersten 6 Versen eine ausweglose Situation. Ich sah den Herrn über dem Altar stehen und er sprach, schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Und was dann übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehen, noch irgendeiner entkommen soll. Amos hat hier wieder einmal eine Vision. Für die, die alle Tage dabei waren und mitgezählt haben, das ist jetzt die 5. Vision im Amos-Buch. Amos sieht Gott in der Vision, er sieht Gott auf einem Altar stehen. Vermutlich ist hier das Heiligtum in Bethel im Blick, ein Pseudo-Heiligtum, in dem das goldene Kalb stand. Hier in Bethel hat Amos gepredigt und er sieht Gott auf dem Altar stehen und Gott befiehlt, schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Was ist ein Knauf? Das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Wir haben hier zwei Säulen im Saal. Ein Knauf ist das oberste Teil einer Säule, ein verzierter Teil der Säule, und zwar genau der Teil zwischen Decke und Säule. Wenn man gegen den Knauf schlägt, und zwar heftig schlägt, kippen die Säulen ein und das ganze Gebäude fällt zusammen. Simson lässt grüßen. Das ist ein Knauf. Wenn man heftig dagegen schlägt, stürzt das Gebäude an. Und wir sehen hier, Gott will zertrümmern. Gott will keinen Stein auf dem anderen lassen. Und die anwesenden Gottesdienstbesucher, wir sind in Bethel, Götzendienstbesucher müsste man sagen, sollen unter den Trümmern begraben werden. Aber schaut mal, Gott setzt noch einen drauf hier im Text. Sollte jemand überleben und irgendwie aus den Trümmern geborgen werden, den soll das Schwert töten. Ziemlich hart, oder? Also mit anderen Worten, es soll keine Überlebenden geben. Keine. Also Gott sorgt hier für ganz, ganz klare Verhältnisse. Es wird kein Entkommen geben. Um das jetzt nochmal zu untermauern, dass es wirklich kein Entkommen geben wird, greift Amos einige Fluchtoptionen auf, die er dann als solche abweist. Die Verse 2 bis 4. Auch wenn sie sich unten bei den Toten vergrüben, soll sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel hinaufstiegen, will ich sie doch herunterstoßen. Und wenn sie sich auch versteckten, oben auf dem Berge Kame, will ich sie doch suchen und von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen im Grunde des Meeres, so will ich doch der Schlange befehlen, sie dort zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergehen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Denn ich will meine Augen gegen sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Wenn ich das lese, muss ich wieder an die Worte meines Bibelschullehrers denken. Wenn Gott mit Steinen wirft, hast du ein Problem, denn Gott trifft immer. Amos spricht hier über kosmische und über geografische Fluchtziele. Zunächst einmal in Vers 2 nennt er den höchsten und den tiefsten Punkt im Kosmos, Totenreich und Himmel. Das Totenreich im hebräischen Sheol, vielleicht ist uns der Name ein Begriff, ist der tiefste denkbarste Ort. Der Himmel ist der höchste denkbarste Ort. Und Amos greift diese beiden Extreme auf und sagt, da kannst du dich nicht vor Gott verbergen und da kannst du dich nicht vor Gott verbergen. Die Logik ist auch nirgendwo zwischendrin. Mich erinnern diese Worte ein wenig an Psalm 139, die Verse 7 bis 8. Hört mal genau hin. David stellt die Frage, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? David will fliehen. Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, da haben wir wieder den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, bist du auch da. Im Psalm 139 ist es ein Psalm, der sehr häufig falsch verstanden wird. Fühlt sich David überwältigt und zugleich bedrängt von Gott, beides gleichzeitig. Und er denkt darüber nach, wo kann ich denn vor Gottes Allgegenwart fliehen? Er geht im Kopf sämtliche Fluchtoptionen durch und kommt zu dem Ergebnis, Gott ist überall. In Vers 3 im Buch Amos werden dann die geografisch höchsten und niedrigsten Punkte genannt. Der Berg Karmel war der höchste Berg im Land. Der Meeresgrund ist der tiefste, denkbarste Ort zur Zeit von Amos. Würde Amos heute diesen Vers schreiben, würde er hier den Mount Everest und den Marianengraben erwähnen. Der tiefste und höchste geografische Ort der Vorstellungswelt. Mit anderen Worten, keine Chance. Wenn du auf den Berg kletterst, Gott holt dich runter. Wenn du dich, das ist ja rein hypothetisch, das macht ja keiner, aber wenn man sich am Meeresgrund vor Gott verstecken würde, kommt die Schlange. Weil Gott kann ja der Schlange sagen, beiß mal zu. Keine Chance zu fliehen. Okay, sagen die Israeliten, aber was ist, wenn unsere Feinde uns vorher gefangen nehmen und uns dann in die Gefangenschaft bringen? Vielleicht töten sie uns nicht. Ist das eine Rettungsoption? Vers 4. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergehen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Selbst der Gang in die Gefangenschaft funktioniert nicht als Lebensrettung. Und dann heißt es am Ende von Vers 4, denn ich will meine Augen gegen sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, so kenne ich Gott noch nicht. Das ist ja wirklich hart. Ich kann euch versichern, das ist nicht der Koran. Ich lese hier aus der Bibel. Gott sagt, ich will meine Augen gegen sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten. Ich möchte die Härte deswegen ein bisschen erklären, damit wir ein richtiges Gottesbild beibehalten. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Gott den Menschen anschaut, er hat immer gute Gedanken über den Menschen. Kapitel 29, Vers 11, da sagt Gott, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wir müssen immer festhalten, Gott liebt Menschen. Gott ist ein Gott, der Menschen versorgt, der zu ihnen steht, der gerne vergibt, der gute Absichten hat. Immer grundsätzlich. Ja, aber warum ist Gott denn hier so zornig? Ich nutze die Möglichkeit, um jetzt am Ende das Buch Amos noch mal ein bisschen zusammenzufassen. In Kapitel 2 haben wir gesehen, Gott hat seine Augen zum Guten auf sie gerichtet. Er hat sie mit Gnade überschüttet. Das war das Thema Gottes Gnade mit Füßen getreten. Gott hat Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Gott hat sie 40 Jahre lang in der Wüste versorgt. Gott hat ihnen ein ausgezeichnetes Land gegeben. Gott spricht zu ihnen durch die Propheten. Das Volk hört nicht auf die Propheten. Sie treten Gottes Gnade mit Füßen, sie verehren andere Götter, sie genießen den Wohlstand, sie leben Abzocke auf dem Markt, es geht ihnen nur ums Geld, sie leben in sexueller Unmoral, sie sind selbstgefällig, sie haben es sich so gemütlich eingerichtet, dass es sie überhaupt nicht interessiert, dass das Volk am Abgrund steht. In Kapitel 2 und 3 ruft Gott zur Umkehr auf. Durch die Propheten, aber sie stopfen den Propheten das Maul. In Kapitel 4 greift Gott zu Züchtigungsmaßnahmen. Sie tun immer noch keine Buße. In Kapitel 5 kommt trotzdem noch der Ruf, immer noch, sagt Gott, sucht mich und ihr werdet leben. Aber sie suchen Gott nicht. In Kapitel 7 sieht Amos 2 Gerichtsvisionen. Er sagt, Gott, bitte nicht, sei du barmherzig mit dem Volk. Und Gott sagt, okay, ich bin barmherzig. Sehen wir Gottes gute Absichten im Buch Amos? Ich hoffe ja. Wir sehen Gottes gute Gedanken über das Volk. Aber das Volk tritt bis zum Schluss, bis zum letzten Kapitel Gottes Gnade mit Füßen. Und deswegen ist das Gericht Gottes unausweichlich. Nicht, weil Gott gerne richtet. Nicht, weil er plötzlich die Kontrolle verliert und einfach mal losrichtet. Sondern, weil irgendwann seine Geduld, auch wenn er einen ganz, ganz langen Atem hat, ein Ende findet. Als guter und gerechter Gott muss Gott richten, sonst ist er kein guter und gerechter Gott. Warum können die Menschen nicht vor Gottes Gericht fliehen? Wir kommen jetzt zu den Versen 5 und 6. Denn Gott, der Herr, Zebaoth, ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt und all ihre Bewohner trauern müssen und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seinen Saal in den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf das Erdreich. Er heißt Herr. In diesen Versen wird die Souveränität Gottes gepriesen. Er ist der Allmächtige. Er ist der Schöpfer. Er ist der Habende. Er lenkt die Weltgeschichte. Er sitzt auf dem Thron. Er muss nur mit seinem Finger die Erde anrühren, schon bebt die Erde. Er kann ein Wort sagen und die Erde wird überschwemmt, wie bei der Sintflut. Ein Wort reicht. Gott hat diese Macht. Und deswegen kann kein Mensch vor diesem Gott fliehen. Wer meint, man kann doch vor Gott fliehen, kann ja mal Jona fragen, ob das funktioniert. Wisst ihr, es ist immer wieder amüsant, mit kleinen Kindern Verstecken zu spielen. Das Amüsante daran ist, dass sie bis zu einem gewissen Alter daran denken, dass wenn sie sich die Augen zumachen, dass wir sie nicht sehen können. Kennt ihr das? Unser mittlerer Sohn, der Phil, saß letztens am Tisch, hält sich die Augen zu und sagt, ich verstecke mich. Dann spielen wir manchmal Verstecken, ich lasse ihnen so ein bisschen Zeit, sie verstecken sich im Haus. Und dann sehe ich, er liegt auf dem Sofa und hat einfach nur ein Kissen über seinen Kopf getan und denkt, ich sehe ihn nicht. Und ich näher mich und dann packe ich ihn. Wisst ihr, so ähnlich müssen Gott die Fluchtversuche der Menschen vorkommen. Sie denken, sie können Gott fliehen. Und Gott sagt, nein, 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 du kannst dich vor mir nicht verstecken. Du kannst vor mir nicht fliehen. Die Flucht, ich möchte behaupten, auch heute fliehen Menschen noch vor Gott. Vielleicht sitzt du heute hier und musst feststellen, bisher bin ich vor Gott geflohen. Du kannst vor Gott nicht fliehen. Ich glaube, heute versucht der Mensch nicht mehr geografisch vor Gott zu fliehen, aber er versucht in seinem Denken und in seinem Handeln vor Gott zu fliehen. Menschen versuchen beispielsweise vor Gott zu flüchten, indem sie daran festhalten, dass es keinen Gott gibt, dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Ja, man verlässt sich auf naturwissenschaftliche Theorien zum Beispiel, die eben alles andere als bewiesen sind. Sie werden immer als bewiesen dargestellt. Und viele halten daran fest, zum Beispiel an der Evolutionstheorie, weil sie die Alternative nicht wollen. Die Alternative ist, es gibt einen Gott, den du Rechenschaft ablegen musst. Das wollen sie nicht, deswegen flüchten sie gedanklich in andere Weltbilder, in andere Theorien. Andere Menschen glauben zwar an die Existenz Gottes, aber sie fliehen auch in einer gewissen Weise vor Gottes Gericht, indem sie behaupten, Gott ist ausschließlich ein liebender Gott. Ich kann im Prinzip machen, was ich will, ich kann sündigen, ich kann so leben, wie ich will. Gott ist ein liebender Gott. Und so wollen sie vor dem Gericht Gottes fliehen. Ihr Lieben, kein Mensch kann vor dem Gericht Gottes fliehen. Das Gericht am Ende der Zeit ist keine Erfindung des Mittelalters. Und das Gericht Gottes ist schrecklich. In Hebräer 10, Vers 31, da heißt es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier steht nicht, es ist furchtbar, in die Hände Satans zu fallen. Es steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das Gute ist, ihr Lieben, wir befinden uns noch nicht in der Situation, dass das Gericht unausweichlich ist. Noch gibt es einen Ausweg. Noch gibt es einen Ausweg für dich persönlich. Und dieser Ausweg ist eine Person. Diese Person heißt Jesus Christus. Und ob das Urteil, wenn du irgendwann vor Gott stehst, Freispruch lautet oder schuldig, hängt einzig und allein davon ab, wie du zu dieser Person Jesus Christus stehst. Er macht den Unterschied. Darf ich mal fragen, wie du zu ihm stehst? Wie stehst du zu Jesus? Er hat sein Leben für dich gelassen. Aus Liebe. Er kann und er möchte dir alle deine Sünden vergeben, damit du eben nicht schuldig vor Gott stehst. Wir kommen zurück zum Text. Ich werde gleich noch mehr darüber sagen. Der Grund für diese auswegslose Situation im Volk ist die fatale Illusion. Wer in den letzten Tagen hier war, hat festgestellt, das Volk unterliegt leider so manch einer Illusion. Hier sehen wir die nächste, die sich im Prinzip immer und immer wieder wiederholt. Die Verse 7 bis 10 jetzt. Seid ihr Israeliten nicht gleich wie die Mohren, spricht der Herr? Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Siehe, die Augen des Herrn sehen auf das sündige Königreich, das ich vom Erdboden vertilge. Wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will, spricht der Herr. Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter alle Heiden schütteln lassen. Gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein fällt zur Erde. Alle Sünder in meinem Volk sollen durch Schwert sterben. Jetzt kommt die Illusion, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nahe sein, noch uns begegnen. Das ist die Illusion. Diese Illusion haben wir schon öfter gesehen. Und genährt wird dieser Irrglaube, diese Illusion aus Erfahrungen und Erlebnissen mit Gott aus der Vergangenheit. Sie sagen, Gott, du hast uns doch erwählt. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind die Besten der Weltbesten, sagen sie in Kapitel 6. Und Amos zerstört diese Illusion. Luther übersetzt hier in Vers 7, seid ihr nicht gleich wie die Mohren, spricht der Herr. Der Begriff Mohr, wir kennen ihn vielleicht von Mohrenköpfe. Das ist ein altdeutscher Begriff für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Dieser Begriff ist politisch etwas umstritten, deswegen bevorzuge ich hier das Wort, das auch im Urtext steht. Die Rede ist von den Kuschiten. Die Kuschiten kommen aus Kusch, das ist das heutige Äthiopien. Die Kuschiten waren in den Augen der Israeliten die südlichsten, die fremdartigsten Menschen aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe. Ich muss klarstellen, in diesem Text liegt kein rassistischer Ton vor, kein verächtlicher Ton. Gott möchte einfach nur deutlich machen, ihr seid nicht besonderer als die für euch fremdartigsten Menschen. Ihr steht auf einer Ebene. Gott liebt alle Menschen gleich. Hier haben wir auch einen Text, der genau das aussagt. Jetzt können natürlich das Gegenargument der Israeliten kommen. Ja, Moment, Gott, du liebst alle Menschen gleich. Aber du hast uns doch aus Ägypten geführt. Und Amos bzw. Gott antwortet weiter. Habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt? Und jetzt kommt's. Und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir. Gott sagt, okay, ihr denkt, ihr seid sowas Besonderes, weil ich euch aus Ägypten geführt habe. Wisst ihr was? Das habe ich auch mit den Philistern gemacht. Ich habe die aus Kir geführt. Entschuldigung, aus Kaftor. Kaftor ist das heutige Kreta. Daher kommen die Philister aus Kreta. Wussten wir noch nicht, aber steht hier im Text. Die Aramäer habe ich aus Kir geführt, aus der syrisch-arabischen Wüste. Gott möchte deutlich machen, ihr seid nichts Besseres. Ihr seid nichts Besseres als die Heidenvölker. Ihr denkt, ich habe so bei euch gehandelt, ich handle in der ganzen Welt. Mit allen Völkern. In Versen 8 bis 10 wird dann aber auch deutlich, dass Gott nicht einfach nur pauschal alle richtet. Vielleicht stellt sich jetzt einer die Frage, was ist denn mit den 5 Gerechten in Israel? Gott richtet nicht pauschal alle. Schaut mal, hier ist die Rede von dem sündigen Königreich in Vers 8. Er richtet das sündige Königreich und in Vers 10 errichtet alle Sünder. Gott macht immer einen Unterschied zwischen Gerechte und Sünder. Immer. Immer. Deswegen wird hier in Vers 9 auch das Bild von einem Sieb gebraucht. Der gute Weizen, der fällt durch, die Steine bleiben drin. Gott siebt die Sünder aus. Sie werden gerichtet werden, weil sie sich aufgrund der Erlebnissen der Vergangenheit für fromm halten. Das ist vermutlich die Zeit des Wilden Westens. In einer kleinen Stadt Amerikas löst sich plötzlich ein Pferd und galoppiert davon mit einem kleinen Baby im Pferdewagen. Das ist das Problem. Ein junger Mann sieht das, er erkennt ganz schnell die Gefahr für das Baby, er riskiert sehr viel und schafft es gerade noch, das Pferd zu fangen und den Wagen zu stoppen. Das Baby, das in diesem Wagen gerettet wurde, wächst heran und wird zu einem Schwerverbrecher. Dieser Schwerverbrecher wird irgendwann gefasst und dem Richter vorgeführt. Dabei erkennt der Verbrecher, dass der Richter der Mann ist, der ihn damals gerettet hat als Baby. Vermutlich hatte er Fotos. Und er bettelt um Gnade aufgrund der Basis, der Erfahrung. Du hast mich doch damals gerettet, bitte begnade du mich jetzt. Und der Richter sagt, ja, damals habe ich dich gerettet. Aber heute stehe ich vor dir als Richter. Sie sind schuldig. Sie werden verurteilt. Schaut mal, eine Erfahrung mit Gott in der Vergangenheit rechtfertigt nie einen gegenwärtig gottlosen Lebensstil. Nie. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass jeder, der in Sünde lebt, egal was für Erfahrungen er schon in der Vergangenheit mal mit Gott gemacht, er wird ein Problem mit Gott bekommen, wenn er jetzt in der Sünde lebt. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Ich glaube, nicht wenige Leute in unserem Land halten sich für Christen, aber sind nicht wirklich gerettet. Sie halten sich für Christen, weil sie als Kinder getauft wurden, weil sie ab und zu in die Kirche gehen. Weihnachten 2003 habe ich eine Kerze angezündet. Am Aschermittwoch 2006 war ich beichten. Schon Albert Schweitzer hat gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in der Garage steht. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Vielleicht bist du sogar getauft. Und du denkst dich, ja, es ist alles gut, ich bin doch getauft. Und auch wenn ich jetzt in der Sünde lebe, das ist alles nicht so schlimm, weil ich ja diese Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Ihr Lieben, die Bibel sagt, wer in Sünde lebt, bekommt ein Problem mit dem heiligen Gott. Der Text fordert uns somit auf, unsere Gottesbeziehung mal zu überdenken. Und entscheidend sind zwei Fragen, ganz entscheidend. Habe ich Jesus gebeten, meine Sünden zu vergeben? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage lautet, bestimmt er mein Leben auch heute, jetzt, wo ich hier sitze? Ist Jesus wirklich Herr in meinem Leben? Wenn auch nur eine dieser beiden Fragen nicht mit Ja beantwortet werden kann, gibt es Handlungsbedarf. Denn Errettung auf der einen Seite, die Bekehrung, aber auch der Wunsch, wirklich konsequent mit Jesus zu leben, müssen immer Hand in Hand gehen. Das darf man nicht auseinander dividieren. Das Volk hält fatalerweise an der Illusion fest. Wir sind Gottes erwähltes Volk. Es ist alles, alles gut. Der Text sagt leider nicht. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil dieses Textes. Und ihr werdet merken, es ist ein sehr, sehr harter Schnitt. Denn jetzt sehen wir plötzlich ein großes Happy End. Ein großes Happy End, das uns allen gelten soll. Der Wiederaufbau. Wir haben gerade gesehen, Gott wird zertrümmern. Aber er wird auch danach wieder aufbauen. Gott lässt nicht einfach so los. Es sind die schönsten Verse im Buch Amos. Ich freue mich, sie zu lesen. 11 bis 15. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten. Und ich will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und aller Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten kann, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das Buch Amos, ihr Lieben, schließt mit einem Happy End, würden wir sagen. Das ist sehr erstaunlich. Ein Buch voller Gericht. Es werden so viele Sünden angeprangert, aber das Ende ist positiv. Wie funktioniert das? Das ist die Frage. Erst predigt Amos Blut und Eisen und jetzt predigt er Rosen und Lavendel. Wie kann das sein? Erst Verwüstung, jetzt Verheißung. Erst Abbruch, jetzt Aufbau. Erst Fluch, jetzt Segen. Erst sagt er, es ist vorbei und jetzt irgendwie ist es doch nicht vorbei. Wieso? Schauen wir uns mal Vers 8 an. Da sehen wir bereits Zukunftshoffnung. Ein Licht am Ende des Tunnels. Siehe, die Augen des Herrn sehen auf das sündige Königreich, dass ich es vom Erdboden vertilge. Und jetzt der Satz, wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will, spricht der Herr. Gott sagt, ja, ich muss Sünde richten, aber ich bin immer noch treu. Ich stehe trotzdem noch zu meinen Verheißungen. Deswegen behält sich Gott immer ein Überrest zurück. Menschen, die anders waren im Volk, Menschen, die inmitten eines sündigen Volkes Gott treu geblieben sind. Mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Und diese Zusagen, die wir in den letzten Versen haben, sie gelten nicht der sündigen Zuhörerschaft von Amos. Sie gelten denen, die treu waren in der sündigen Zeit. Und mit den nachfolgenden Generationen dieser treuen Menschen macht Gott weiter. Gott macht sein Ding. Gott ist treu, auch wenn der Mensch untreu ist. Worum geht es hier ganz konkret? Zunächst einmal in Vers 11. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Gott hat mit David einen David-Bund geschlossen. Einen Bund geschlossen. Er hat David Verheißungen gegeben. In 2. Samuel 7 sagt Gott, es wird immer ein Davidide, ein Nachfolger Davids auf dem Thron sitzen. Es wird immer sein. Das ist mein Versprechen. Das Haus Davids wird gebaut werden. Und hier ist von der Hütte Davids die Rede. Es meint aber auch die davidische Dynastie. Wisst ihr, worauf das hindeutet, ihr Lieben? Wer ist der Sohn Davids? Wer ist der ultimative Sohn Davids? Womit beginnt das Matthäus-Evangelium? Mit einem Geschlechtsregister. Ich weiß, manchmal finden wir die Geschlechtsregister eher etwas langweilig zu lesen. Die Geschlechtsregister sind spannend. In Matthäus 1 belegt Matthäus, dass Jesus Christus ein Sohn Davids ist. Das ist die Erfüllung von Amos, Kapitel 11. Mitten in dieser dunklen Zeit sagt Amos, der Messias wird kommen. Der Sohn Davids wird kommen. Was für eine wunderbare Verheißung. Vers 12, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Jetzt hat Gott nicht mehr den Davidbund vor Augen, jetzt hat Gott den Abrahambund vor Augen. Gott hat Abraham das Versprechen gegeben, Israel wird ein Segen sein für alle Heiden. Und Amos sagt, ja, Gott bestätigt es, ihr werdet in Zukunft wieder ein Licht sein. Die Heiden werden dazukommen. Wisst ihr was, dieser Vers wird in Apostelgeschichte 15 zitiert. Ganz, ganz spannend. In Apostelgeschichte 15 finden wir das sogenannte Apostelkonzil. Die Apostel, die weisen Männer, sie kommen zusammen und sie stellen sich die Frage, was ist eigentlich jetzt mit den Heiden? Da sind Heiden zum Glauben gekommen, müssen die jetzt auch Juden werden? Also müssen die sich beschneiden lassen, müssen die das Gesetz halten? Und wisst ihr, was sie diskutieren? Theologen können gut diskutieren. Und dann steht Jakobus auf. Und wisst ihr, welchen Text Jakobus zitiert? Amos 9, Vers 12. Und plötzlich ist die Sache klar. Gott hat es schon damals verheißen. Israel wird wieder ein Segen werden für die Heiden. Die Heiden werden durch den Glauben dazukommen. Amos sagt, die Königsherrschaft wird wieder aufgebaut. Ihr werdet wieder ein Licht sein für die Heiden. Dieser Vers redet von uns, ihr Lieben. Dieser Vers redet von Gottes Heilsabsichten für uns Heiden. Dann wird in den nächsten Versen, in den Versen 13 bis 15, ein unfassbarer Segen geschildert. Vers 13, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein, immer ein Bild des Segens, triefen. Und alle Hügel werden fruchtbar sein. Zugleich ernten und ackern, was bedeutet das? Ich will es gerne erklären. Den Weizen erntet man im April oder auch im Mai. Geackert wird dann erst wieder, also dann muss man ja die nächste Saat vorbereiten, geackert wird dann erst wieder im Oktober, damit wieder neu gesät werden kann. Wenn Ernten und Ackern gleichzeitig geschehen, wisst ihr, was das bedeutet? Die Ernte ist im April immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt so viel zu ernten, dass man bis in den Oktober erntet, wenn man schon wieder ackern müsste. Ein unfassbarer landwirtschaftlicher Segen. Das betrifft die Weinernte. Gott verheißt hier landwirtschaftlichen Segen für das Volk Israel. In Vers 14 sehen wir, Gott wendet das Schicksal des Volkes. Sie müssen in die Gefangenschaft? Ja. Aber Gott sagt, ich werde euch wieder zurückholen. Ich werde die Städte wieder aufbauen. Wie wahr ist es, was in Jesaja 54, Vers 7 steht? Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich wieder sammeln. In Vers 15 ist von Frieden und vom Wohlstand im verheißenen Land die Rede. Erfüllen werden sich diese Aussagen, das ist meine theologische Überzeugung, erst im tausendjährigen Reich. Aber hier sehen wir bereits, Gott hält sich an seine Heilsversprechen, die er Abraham, David und sicherlich auch Mose gegeben hat. Ihr Lieben, was lernen wir daraus? Auch wenn hier die Segensverheißungen in erster Linie sicherlich Israel gelten, können wir sehr, sehr viel für uns mitnehmen. Gott steht zu dem, was er verspricht. Gott ist treu, auch wenn der Mensch untreu ist. Wir sehen, Gott ist ein Gott, der rettet. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Gott ist ein Gott, der Risse, die entstanden sind, wieder zumauern will. Also Gottes Seite steht. Schaut mal, wir haben hier dreimal im Text eine Zusage. Gott sagt, ich will wieder aufrichten, ich will Risse verschließen, ich will wieder aufbauen, ich will. Und ihr Lieben, Gottes Ich will ist die wunderbare Botschaft für uns auch heute Abend. Viele Christen denken, oh, ich hab so sehr gesündigt. Kann Gott mir vergeben? Es ist doch alles vorbei mittlerweile. Nein, Gott sagt, ich will. Lass fallen, was du über dich denkst. Wichtiger ist, was ich über dich denke. Es gibt viele Christen, oft ältere Christen, die ins hohe Alter kommen und sagen, oh, ich bin so schwach im Glauben. Ich weiß nicht, ob ich es bis ans Ende schaffe, Gott treu zu bleiben. Wird Gott mich annehmen? Weißt du was, wenn du auf Gottes Seite stehst, dann sagt Gott dir hier, ich will. Meine Seite steht. Gott sagt dir in Philipper 1, Vers 3, ich habe das gute Werk in dir begonnen. Ich werde es vollenden. Ich will. Johannes 10, 27 bis 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott sagt dir heute, ich will. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich will. Paulus sagt in Römer 8, ich bin gewiss, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ich will. Ich sprach vor einiger Zeit mit meinem Opa. Mein Opa ist seit vielen Jahrzehnten krebskrank. Die Krankheit schreitet fort. Das letzte Mal, als ich hier in Esbekamp war, habe ich mich mit ihm getroffen. Auch dieses Mal wieder, aber ich erzähle von der Begebenheit letztes Mal. Ich weiß nicht, ob ich den Wortlaut so ganz genau wiedergeben kann, aber er sagte mir am Tisch, André, je näher das Ende kommt, desto wichtiger wird mir das Blut Jesu. Davon hängt alles ab. Mit dem Blut Jesu sagt Gott dem Sünder, ich will. Vielleicht wirst du häufig als Christ an Sünden aus deiner Vergangenheit erinnert. Und es macht dich fertig. Es raubt dir die Freude. Denke an das Blut Jesu, das für dich vergossen wurde. Schaut mal, im Garten Gethsemane, eine Stunde der Anfechtung für unseren Herrn, geht Jesus vor die Knie und sagt, Vater, dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille geschehe. Und wisst ihr, was der Wille Gottes war? Dass er ans Kreuz geht. Gott sagt, ich will vergeben. Ich will, dass mein Sohn für all die Sünden der Menschen stirbt. Schaut mal, ich habe euch heute ein Bild mitgebracht von einem Trümmerhaufen. Dieses Haus ist eine Ruine. In diesem Haus wohnt schon lange niemand mehr. Dieses Haus wurde von Leuten vermutlich, die da vorbeigingen, als hoffnungslosen Fall angesehen. Und vielleicht denkst du, das ist mein Leben. Mein Leben gleicht momentan eigentlich einem einzigen Trümmerhaufen. Nein, es sind nicht Trümmerhaufen, die Gott angerichtet hat. Vielleicht sind es Trümmerhaufen, die du selbst durch falsche Entscheidungen in deinem Leben angerichtet hast. Und du musst feststellen, es liegt in meinem Leben so viel im Argen. So viel Sündenschutt hat sich da angesammelt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aufzuräumen. Weißt du, es gab einen Tag, da hat sich jemand über dieses Haus erbarmt. Jemand hat den ganzen Trümmerschutt weggeräumt. Jemand hat angefangen, dieses Haus wieder aufzubauen. Und weißt du was? Genau das hat Gott mit deinem Leben vor. Wenn du heute hier sitzt und sagst, mein Leben ist ein Trümmerhaufen, dann sagt Gott dir heute, ich will. Ich will mit deinem Leben aufräumen. Ich will etwas Neues daraus machen. Vertraust du darauf, dass Gott das auch mit deinem Leben tun kann? Ich möchte dich einladen, heute zu diesem Jesus zu kommen, der den Trümmerhaufen deines Lebens, der den ganzen Schutt deines Lebens nehmen kann und wegtransportieren kann, der Stück für Stück etwas Neues in deinem Leben tun kann. Aber wisst ihr, das Gute ist, Jesus erneuert nicht nur das Leben derer, die ihm bereits gehören. Jesus erneuert eben auch das Leben derer, die ihm bereits gehören. Vielleicht leben wir schon länger mit Jesus, vielleicht bist du schon 5 Jahre Christ, vielleicht bist du 10 Jahre Christ, vielleicht bist du sogar 50 Jahre Christ. Wir machen alle die Erfahrung, dass wir immer wieder Schutt ansammeln in unserem Leben. Wenn du festgestellt hast, dass auch in deinem Leben als Christ mittlerweile so viel brach liegt, dann sollst du wissen, Jesus sagt auch dir heute, ich will. Mach einen Neuanfang mit dir, mach mit mir. Wenn du die Gemeinde verlassen hast, komm zurück zu der Gemeinde. Mach ganze Sache. Bekenn dich zu Jesus und bitte Jesus darum, dass er dein ganzes Leben neu macht. Ich wünsche mir, dass wir das Buch Amos als ein Buch in Erinnerung behalten, in dem Gott ganz am Ende sagt, ich will. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten und zugleich die Einladung aussprechen. Wer ein Gespräch sucht, der kann gerne nach der Veranstaltung auf mich zukommen. Ignoriere das Wort Gottes nicht. Gott sagt dir, ich will. Komm zu mir und räume auf. Amen. Lass uns aufstehen dazu. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Schluss im Buch Amos. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der Sündern eine zweite, aber auch eine dritte, vierte und fünfte Chance gibt. Herr, ich bin dir dankbar dafür, dass du so hoffnungsvolle Worte heute in unser Leben sprichst. Du sagst, ich will. Ich will das Leben aufräumen, ich will die Sünden vergeben. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir, wie wir es im ersten Vortrag gehört haben, dein Reden wirklich wahrnehmen und darauf auch reagieren, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jeden, der gemerkt hat, ein Neuanfang ist fällig, dass du ihm den Mut schenkst, jetzt auch ganz aktiv Schritte einzugehen. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die vielleicht auch hier im Raum sind und noch nie eine Entscheidung für dich getroffen haben, dass sie dein liebesvolles Ich will annehmen, Herr, und zu dir kommen, Herr Jesus, und um Vergebung für die Sünden bitten, Herr. Wir danken dir, dass du in diesen Tagen bei uns warst, dass du zu uns geredet hast, Herr. Wir lieben dich und wir wollen dir unser ganzes Leben geben. Amen. Amen. Wir können noch mal Platz nehmen.